Ich denke, wenn man zum Beispiel psychische Störungen sich aus so einer generalisierten Perspektive anschaut, dann könnte man sagen, dass quasi alle psychischen Erkrankungen auf Stress basieren. Natürlich nicht nur genetische Faktoren spielen da zum Beispiel auch eine Rolle, aber Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor, ein unheimlich mächtiger Treiber in Bezug auf unser Wohlbefinden, in Bezug auf unsere psychische und natürlich auch körperliche Gesundheit.
Desired, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge, denn das Thema, über das wir heute sprechen, betrifft uns, glaube ich, alle irgendwie. Es geht nämlich um Stress. Ich glaube, der begegnet uns im Alltag wirklich allen dann und wann und kann zum Teil sehr belastend sein. Stress betrifft nämlich nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper und er macht sich durch ganz unterschiedliche Symptome bemerkbar. Leider ist es oft gar nicht so einfach, Stress im Alltag zu vermeiden. Man kann aber zum Glück lernen, besser damit umzugehen. Und meine heutige Interviewpartnerin ist genau dafür Expertin. Ich spreche heute nämlich mit Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie und sie ist auch Autorin. Gerade ist ihr zweites Buch Easy Relax erschienen und darin geht es eben genau um das Thema Stressbewältigung. Ja, ich habe dazu ganz viele Fragen und ich denke, das könnte heute wirklich eine sehr aufschlussreiche und sehr hilfreiche Folge werden. Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und zum Anfang würde ich dich einfach mal fragen, wie geht es dir heute? Hast du vor solchen Podcast-Aufnahmen irgendwie Stress oder stresst dich sowas nicht?
Hallo Johanna, mir geht's heute sehr gut, vielen Dank, ich hoffe dir auch. Gestresst bin ich vor solchen Podcast-Aufnahmen eigentlich nicht, ich freue mich eher, ja, nette Gespräche zu führen, weil ich als Wissenschaftlerin natürlich viel für mich arbeite, Analysen mache, wissenschaftliche Publikationen schreibe und ich freue mich dann immer, ins Gespräch zu kommen, so ganz praktisch und anwendungsbezogen.
Okay, cool, das freut mich sehr. Ich bin heute eigentlich auch ganz entspannt. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor der Aufnahme, dass irgendwie was mit, ich weiß nicht, dem Ton, dem Mikro oder sowas nicht funktioniert. Ja. Aber sobald das dann geregelt ist, sobald meine Interviewpartner irgendwie in der Aufnahme sind, bin ich ganz zufrieden. Aber wenn du Stress im Alltag hast, was machst du dann dagegen? Was sind so deine Nummer 1 Tipps, wie du damit umgehst?
Ich versuche tatsächlich, mich körperlich zu entspannen, beziehungsweise auch ein gutes Feeling dafür zu haben, wann bin ich eigentlich im Alltag gestresst und angespannt und brauche irgendwas. Also das wirklich auch bewusst mit wahrzunehmen und zu integrieren. Wenn ich richtig akuten Stress habe, dass ich auch nicht mehr gut denken kann, dann gehe ich eine Runde joggen. Das geht natürlich nicht immer, wenn man Termine hat, die man nicht verschieben kann. Aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, das sind jetzt gerade viel zu viele To-Dos und ich kriege gar nichts mehr gebacken, dann gehe ich echt raus aus der Situation und Sport, Bewegung an der frischen Luft funktioniert da sehr, sehr gut. Und was ich langfristig mache, um in Balance zu bleiben, ist, dass ich mir immer schöne Aktivitäten in den Alltag mit einplane, zum Beispiel essen gehen mit FreundInnen, das mache ich sehr, sehr gerne, um dann auch aktiv was für mein Wohlbefinden zu tun. Da merke ich auch, dass mich das langfristig motiviert hält. Also wenn echt so eine lange Strecke ist, wo ich gar nichts Schönes unternehme, dann ist irgendwann auch so ein bisschen die Luft raus. Ja, das sind so meine Haupttipps. Und was ich denke, was grundsätzlich das Allerwichtigste ist, ist genügend Schlaf. Also unausgeschlafen sein trägt unheimlich dazu bei, dass man gestresst ist. Und genügend Schlaf ist total wichtig, um dann im Alltag tatsächlich auch leistungsfähig zu bleiben.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr guten Tipp. Ich glaube, für viele ist es wahrscheinlich schwierig, das Thema Schlaf. Ich will dich gleich auch noch mal was dazu fragen, wie Stress bei uns Menschen eigentlich entsteht und wie sich das im Körper so alles auswirkt. Aber vorher wollte ich noch wissen, du bist ja Psychologin und hast jetzt gerade dein Buch Easy Relax geschrieben, wo es eben auch darum geht, wie man mit Stress dann besser umgehen kann. Und da würde mich mal interessieren, warum gerade dieses Thema Stress für dich so interessant ist als Psychologin.
Ja, Stress ist ein Hauptthema in der Psychologie beziehungsweise im menschlichen Leben allgemein. Und ich denke, wenn man zum Beispiel psychische Störungen sich aus so einer generalisierten Perspektive anschaut, dann könnte man sagen, dass quasi alle psychischen Erkrankungen auf Stress basieren. Natürlich nicht nur genetische Faktoren spielen da zum Beispiel auch eine Rolle, aber Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor, ein unheimlich mächtiger Treiber in Bezug auf unser Wohlbefinden, in Bezug auf unsere psychische und natürlich auch körperliche Gesundheit. Deswegen könnte man sagen, Stress ist der Dreh- und Angelpunkt in der Psychologie, gerade in der klinischen Psychologie, Gesundheitsförderung, Prävention, unheimlich wichtig, da frühzeitig Ansätze zu entdecken, um selbst im Alltag Stress gut bewältigen zu können. Und ich denke, das Thema wird auch immer wichtiger in unserer heutigen Gesellschaft, weil wir ja immer mehr Freiheitsgrade haben, wie wir unseren Alltag selbst gestalten können. Das ist unheimlich schön, ist eine unheimliche Ressource. Gleichzeitig setzt das aber voraus, dass wir eine sehr gute Selbstregulationsfähigkeit haben, also uns gut im Alltag regulieren können, auch bemerken, wenn wir gestresst sind, selbst Maßnahmen ergreifen können, sonst sind wir irgendwann lost, weil die Auffangmöglichkeiten dann auch geringer werden.
Du sprichst es gerade schon an, dass wir mehr Freiheit haben und gleichzeitig hat man das Gefühl, es wird mehr über Stress gesprochen und man hat auch das Gefühl, alle werden irgendwie immer gestresster. Vielleicht hat das auch einfach so mit dem Alter zu tun, dass wenn man selber älter wird und dann natürlich mehr Verpflichtungen hat, dass man, dass da auch mehr Stress mitkommt. Aber so allgemein habe ich immer das Gefühl, dass es irgendwie, ja, das Stress irgendwie immer so ein stärkeres Thema noch in der Gesellschaft wird. Ist das so, dass wirklich diese mehr Freiheiten auch irgendwie mehr Stress mit sich bringen? Oder waren Leute früher eigentlich genauso gestresst oder gestresster und man hat nur nicht so viel darüber gesprochen?
Also wenn man sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beispielsweise mal anschaut, dann stellt man interessanterweise fest, dass Menschen früher mehr gearbeitet haben vom Umfang her. Aber was wir heute haben, ist eine unheimliche Verdichtung der Arbeit, also viel höhere Anforderungen, was wir in kurzer Zeit alles erledigen und schaffen sollen. Und wir werden auch über Social Media permanent mit Reizen konfrontiert, was natürlich uns stressen kann. Darauf sind wir ja evolutionär bedingt gar nicht ausgerichtet, dass wir so viele Informationen am Tag bekommen, mit so vielen Sinneseindrücken konfrontiert sind. Ja, und was wir zum Beispiel auch bei Social Media erleben, sehr viele schöne, erfolgreiche, glückliche Menschen, diese selektiven Ausschnitte, die können uns stressen und persönlich sehr, sehr unter Druck setzen.
Und du hast gerade schon gesagt, Schlaf ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, denn Stress ist ja auch irgendwie was Körperliches, also sowohl was Psychisches als auch was Körperliches. Was genau passiert da im Körper, wenn wir gestresst sind und vielleicht auch im Kopf?
Stress kann man sich so vorstellen, entsteht immer dann, wenn wir mit Anforderungen konfrontiert sind, die uns potenziell überfordern. Dann entsteht Stress und der setzt im Körper eine Kaskade an ganz unterschiedlichen Prozessen in Gang. Zum Beispiel, dass unsere inneren Organe stärker durchblutet werden, der Blutdruck steigt, wir atmen schneller, es wird mehr Energie bereitgestellt, die Muskeln spannen sich an und so weiter. Und diese Reaktion, die dient dazu, dass wir maximale Energieressourcen zur Verfügung haben, damit wir bereit sind für Angriff und Flucht. Diese Reaktion ist aber eher ausgelegt auf die Umwelt unserer Vorfahren. Wenn da zum Beispiel ein wildes Tier um die Ecke bog, dass man dann blitzschnell angreifen oder fliehen konnte. Und heutzutage sind diese körperlichen Reaktionen in vielen Situationen hinderlich, zum Beispiel in der Prüfung oder in einer Notfallsituation, wo man eigentlich eher einen ruhigen Kopf bewahren müsste, um klar denken zu können. Unser rationales Denken wird aber in Stresssituationen zurückgefahren. Und der zweite Punkt ist, dass Stress immer dann problematisch wird, wenn er zu lange anhält, zu intensiv wird und nicht mehr abflacht, wenn wir also keine Möglichkeit haben, unsere Ressourcen, diese ganze Energie, die unser Körper bereitgestellt hat während des Stresses, wenn wir die nicht mehr auffüllen können, denn dann brennen wir irgendwann aus und sind dann im schlimmsten Fall chronisch erschöpft bis hin zum Burnout.
Du hast ja gerade schon angesprochen, was zum Beispiel Stress auslöst, sind eben diese ganzen Reize, die wir auch über Social Media haben. Oft ist es ja auch so, dass wir eigentlich noch gar nicht in einer stressigen Situation sind, sondern nur daran denken, okay, ich habe das und das und das jetzt vor und das löst schon so Stress auf. Also kommen dann auch schon diese ganzen körperlichen Reaktionen, wenn wir eigentlich, weiß nicht, gerade ins Bett gehen wollen und schlafen wollen und es ist gar nichts Stressiges um uns herum, aber wir wissen, okay, morgen an dem Tag passiert so viel, dass wir dann schon diese Stressreaktion auch bekommen.
Genau, also Stress bzw. diese Reaktion wird immer ausgelöst, wenn wir uns subjektiv gestresst fühlen. Also unsere persönliche Wahrnehmung der Situation spielt eine ganz maßgebliche Rolle. Und unsere Gedanken, die können Stress verschärfen, wenn wir uns zum Beispiel selbst sehr unter Druck setzen, wenn wir zum Schwarzmalen neigen, wenn wir sehr perfektionistisch sind, wenn wir Versagensängste haben, all solche Einstellungen oder Denkmuster, die führen dazu, dass ich Stress verstärken kann. Deswegen ist ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt im Stressmanagement, da auch an den eigenen Gedanken, Einstellungen und Motiven zu arbeiten.
Ich habe auch mal, glaube ich, ein Video oder so dazu gesehen, dass, weil man hat ja grundsätzlich im Kopf so, Stress ist schädlich. Und da ging es darum, dass verschiedene Studien eigentlich verschiedene Aussagen sozusagen treffen. Also dass Stress vor allem dann schädlich ist, wenn wir ihn auch als schädlich wahrnehmen. Also dass das, was wir darüber denken, auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dass, wenn man sag ich mal, moderates Stresslevel hat und sich auch nicht denkt, okay, das gefährdet jetzt irgendwie meine Gesundheit, dann hat man oft diese gesundheitlichen Schäden auch gar nicht.
Genau, es gibt auch diesen Begriff des Eustress. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Bungee-Jumpen gehe, suche ich ja ganz aktiv diese Stresssituation auf, weil ich das dann schön finde, in dem Moment so aktiviert zu sein, ganz aktiv diesen Stress wahrzunehmen. Und in solchen Kontexten ist es natürlich eine positive Wahrnehmung, die dann auch nicht diese schädlichen Gesundheitseffekte hat.
Okay, und wenn es jetzt um den Stress im Alltag geht, also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand berufstätig ist, nebenbei noch Kinder hat und da ist es eigentlich schwierig, im Alltag irgendwie weniger zu tun. Also man hat einfach diese ganzen Termine. Ist es dann auch die Einstellung zu diesen ganzen potenziellen Stressoren, die da den Unterschied machen kann?
Ja, es sind im Stressmanagement quasi drei Säulen. Einmal das, was wir gerade besprochen haben, diese Einstellung, Motive, Denkmuster. Auch da könnte ich mich unter Druck setzen, dass ich den Anspruch habe, die perfekte Mutter oder der perfekte Vater zu sein, dass die Wohnung immer perfekt aufgeräumt ist, dass ich meine KollegIn ja nicht enttäusche und so weiter. Also sowas, da kann man natürlich ansetzen. Dann ist die zweite Säule die Organisation im Alltag. Und klar, ich habe gewisse Verpflichtungen, die ich auch nicht ändern kann als Mutter, Vater, Arbeitnehmerin, wie auch immer. Aber es gibt häufig schon Punkte, die man im Alltag optimieren kann, dass man zum Beispiel lernt, besser Prioritäten zu setzen, dass man gewisse Termine rigoros absagt, dass man frühzeitig beginnt, sich auf Termine vorzubereiten und die auch gut organisiert, sodass sie möglichst wenig Stress verursachen. Also dieses Organisatorische im Alltag, wie kann ich mich selbst, wie kann ich meinen Alltag so strukturieren, dass es nach Möglichkeit zu wenig Stresssituationen kommt, sodass ich auch noch Ruhepausen habe, ja, und da nicht ausbrenne. Und die dritte Säule ist tatsächlich diese Entspannung und Erholung, dass ich darauf achte, ausreichend zu schlafen, längere Erholungsphasen einbaue am Wochenende, im Urlaub, dass ich zum Beispiel schaue, dass ich vielleicht am Abend oder am Wochenende dann auch nicht permanent für jeden erreichbar bin, dass ich schöne Aktivitäten plane und dass ich im Alltag selbst kleine Pausen einlege und da versuche, mich aktiv zu entspannen, wenn ich bemerke, ich gerate gerade in Stress.
Ich glaube, das fällt vielen Leuten gerade dieses Pause machen und so sehr schwer. Wie kann man sich da so ein bisschen dran erinnern, dass das nicht zu kurz kommt? Weil oft hat man das dann ja, dass man sagt, ach nee, komm, das mache ich jetzt schnell noch zu Ende. Und dann sieht man aber, ja, hier, das könnte ich auch noch machen. Und dann ist plötzlich schon der ganze Tag vorbei und man ist so von einer Sache, die einen Stress zur nächsten quasi gehastet.
Absolut, das ist so eine Teufelsfalle. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass es Menschen umso schlechter gelingt, Pausen zu machen, wenn sie gestresst sind. Also je mehr wir Pausen brauchen, desto schwerer fällt es uns tatsächlich, Pausen zu machen. Wir denken dann, oh Gott, ich habe so viel zu tun, ich kann mir jetzt keine Pause leisten. Ich darf nicht innehalten, ich muss immer weiter powern. Es hat dann aber meistens den Effekt, dass wir irgendwann langsamer werden, unkonzentrierter, mehr Fehler machen und letzten Endes unterm Strich dauert das Ganze dann eher länger und wäre wesentlich effizienter gewesen, wenn wir denn mal Pausen gemacht hätten. Und dann ist es so, dass wir unter Stress häufig eine schlechtere Körperwahrnehmung haben. Wir sind dann so abgelenkt von den ganzen Anforderungen im Außen, dass wir gar nicht mehr bemerken, wie gestresst wir eigentlich sind, weil unser Fokus sich verändert. Und da ist es ganz wichtig, zu trainieren, im Alltag achtsam zu sein. Man kann sich zum Beispiel, wenn man das noch nie gemacht hat, den Wecker stellen tagsüber und dass man immer, wenn der dann klingelt, ganz kurz innehält und sich fragt, wie geht's mir eigentlich gerade? Bin ich gestresst? Geht es mir gut? Brauche ich irgendetwas? Oder auch so von selbst aus versuchen, immer mal wieder kurz innezuhalten, wie geht's mir eigentlich gerade und wann bin ich gestresst? Oder auch durch sogenannte Stresstagebücher im Alltag selbst oder auch am Ende des Tages können wir uns dann überlegen, was waren denn so Episoden, wo ich heute in Stress geraten bin und woran habe ich das gemerkt? Wie hat sich das bei mir geäußert? Welche körperlichen Symptome hatte ich da? Welche Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen? Wie habe ich mich subjektiv gefühlt? Wie habe ich mich vielleicht auch verhalten? Bin ich zum Beispiel ein bisschen ausgetickt und habe die Kollegin oder den Partner angeraunt? Und häufig ergeben sich dann, wenn wir das über eine längere Zeit machen, gewisse Muster, dass wir irgendwann merken, Mensch, dieses eine Anzeichen ist bei mir persönlich ganz, ganz typisch und zeigt mir, dass ich da in Stress gerate. Also wichtig ist, diese ganz individuellen Anzeichen und Symptome von Stress zu erkennen, um dann dieses Feeling zu verbessern, wann bin ich gestresst und dann können wir gezielt einsetzen und zum Beispiel mit Blitzentspannung und dann ganz, ganz schnell wieder runterholen. Aber der erste Punkt, der ganz fundamental ist, ist diese stärkere Awareness oder auch Achtsamkeit im Alltag dafür, wie geht es mir eigentlich gerade, bin ich gestresst?
Okay, Du hattest gerade Blitzentspannung angesprochen. Was genau bedeutet das? Also was sind da so für Techniken, wie man wirklich schnell dann entspannen kann?
Darauf bezieht sich mein Buch. Und zwar ist das ein Trainingsprogramm in 8 Schritten, mithilfe dessen man lernt, sukzessive sich in immer schnelleren Zeitabständen zu entspannen und ganz am Ende die Entspannung dann auch in den Alltag zu übertragen. Das Ganze setzt an der progressiven Muskelentspannung, die vielleicht auch einigen ein Begriff ist. Das ist ein sehr gut etabliertes, sehr weit verbreitetes Entspannungsverfahren. Und zwar setzt man sich da bequem hin, geht dann die einzelnen Muskelpartien im Körper nach und nach durch und spannt die jeweils ganz kurz an. Und dann entspannt man sie wieder, sodass man wirklich gut nachspüren kann, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn zum Beispiel mein Arm zu 100% entspannt ist. Das mache ich mit dem ganzen Körper, bis ich dann vollständig entspannt bin. Das ist der erste Schritt. Dauert aber natürlich relativ lange, die ganzen Muskelpartien durchzugehen und so weiter. Deswegen wird das Trainingsprogramm oder diese Übung immer weiter abgekürzt. Im nächsten Schritt geht es dann darum, die einzelnen Muskelteile direkt zu entspannen, ohne vorherige Anspannung. Geht dann schon mal relativ schneller, sodass man innerhalb von etwa 7 Minuten Entspannung erreichen kann. Dann geht es darum, den ganzen Körper auf einmal zu entspannen und sich vor allen Dingen auch auf den Atem zu konzentrieren. Der ist total wichtig beim Entspannen, denn während wir ausatmen, entspannt sich unser Körper auf natürliche Art und Weise. Und wenn wir gestresst sind, ist es aber häufig so, dass wir dann sehr schnappatmig unterwegs sind, sehr flach in die Lunge einatmen, weniger so tief in den Bauchraum. Und wenn wir uns beim Entspannen ganz bewusst auf die Ausatmung, wie dieser Atem durch den Bauch strömt, darauf konzentrieren, trägt es unheimlich zu diesem intensiven Entspannungsgefühl bei und kann uns innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr gut runterbringen. Und dann geht es darum, diese Technik immer mehr in den Alltag zu transferieren, also zum Beispiel zu üben, nicht nur auf einem entspannten Stuhl zu entspannen, sondern auch im Stehen, während ich die Augen geöffnet habe, während ich zum Beispiel die Beine oder die Arme bewege, auch da trotz dieser einfachen Bewegungen und Tätigkeiten in diesen Zustand der intensiven Entspannung kommen zu können. Dann geht es darum, im Alltag selbst ganz schnell Entspannung zu erreichen, innerhalb von 20 Sekunden und im letzten Schritt dann diese Entspannung nicht nur in irgendwelchen Alltagssituationen durchzuführen, sondern ganz gezielt in den Stresssituationen. Wenn wir also merken, Mensch, da kündigen sich bei mir gerade diese allerersten Anspannungsanzeichen an, jetzt gerate ich gerade in Stress und da dann möglichst frühzeitig und gezielt gegenzusteuern mit dieser Blitzentspannungstechnik. Das Ganze ist sehr gut möglich. Es gibt dazu auch ganz viele wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass das Training sehr effektiv ist bei Menschen mit psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, alles, was häufig mit Stress verbunden ist. Und auch bei Personen mit psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, Substanzabhängigkeit und so weiter. Und wir konnten auch zeigen, dass es tatsächlich präventiv wirksam ist bei Personen, die besonders gestresst sind und da auch dazu beiträgt, dass sich das Risiko für eine stärkere psychische Belastung verringert. Allerdings, damit man die Technik dann später wirklich einsetzen kann, Gewinn bringt, ist es nötig, diese einzelnen Schritte schon auch immer eine Weile zu trainieren. Diese Fertigkeit zur Entspannung, die muss uns quasi in Fleisch und Blut übergehen, damit wir sie dann wirksam einsetzen können in der Stresssituation. Das ist vergleichbar mit Autofahren oder Radfahren. Auch da muss man das ja am Anfang üben als Kind oder als junge erwachsene Person. Irgendwann kann man dann aber Radfahren oder Auto fahren und diese Fertigkeit auch dann noch abrufen, wenn man zum Beispiel 5 Jahre nicht auf dem Fahrrad oder im Auto gesessen hat. Und so ist das auch bei dieser Blitzentspannungsfertigkeit.
Okay, also Blitzentspannung heißt nicht, dass man jetzt wirklich sofort irgendwie, also dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich muss jetzt entspannt sein und dann mache ich was, sondern es ist wirklich so ein bisschen Vorbereitung. Dieses mit der Muskelentspannung und so, dass man wirklich sich auf jeden einzelnen Körperteil konzentriert, das kenne ich auch so ein bisschen vom Yoga oder ich glaube bei der Meditation macht man das ja auch teilweise. Also ich kenne es auf jeden Fall früher noch vom Yoga und ich weiß noch, dass mich das früher dann total genervt hat, wenn man dann nach so einer Yogastunde, dann legt man sich ja erstmal noch hin und konzentriert sich dann halt so auf den Körper und ich dachte mir früher mal, ach Gott, so langweilig, das will ich gar nicht machen und ja, je älter ich dann irgendwie geworden bin, je mehr Stress ich auch im Alltag hatte, dachte ich mir immer, okay, das ist wirklich gerade voll entspannt, aber ich glaube, vielen Leuten fällt es da erstmal schwer, da so reinzukommen und das auch irgendwie nicht diese Gedanken zu haben, ach, das ist doch blöd, das bringt nichts. Wie kann man das schaffen, sich da wirklich drauf einzulassen?
Einfach mal ausprobieren. Und dann, ja, es gibt Personen, die das irritierend finden, dass man zum Beispiel den Muskel erst anspannt und dann wieder entspannt, dann kann man diesen ersten Schritt zum Beispiel auch weglassen. Also kann immer sein, dass einem einzelne Schritte nicht so liegen, dass man die irgendwie kontraintuitiv oder irritierend findet, dann kann man diese einzelnen Schritte auch überspringen und zur nächsten Übung übergehen, zum Beispiel dann die einzelnen Muskelpartien direkt entspannen, ohne sie vorher anzuspannen. Ja, so ein gewisses Motivationsding ist da schon mit dabei. Also der Erfolg der Übung, der steigt und fällt mit der Motivation, wie konsequent mache ich denn die einzelnen Übungen im Alltag. Da hilft es sich zu sagen, dass man ja später diese Fertigkeit erwirbt und dann auch nicht mehr üben muss. Also nur am Anfang hat man diesen Einsatz. Man muss sich schon überlegen, wann schaffe ich es denn heute, ein- oder zweimal diese progressive Muskelentspannung beispielsweise durchzuführen. Aber wenn ich dieses Trainingsprogramm von 8 Wochen einmal durchlaufen habe und es da geschafft habe, regelmäßig die Übungen zu machen, dann steht diese Fertigkeit zur direkten Blitzentspannung im Alltag. Dann muss ich ja auch keine weitere Zeit mehr für das Training aufbringen und profitiere quasi noch mein Leben lang von dieser Fertigkeit. Und ich denke, dieser Gedanke ist schon sehr motivierend. Dann kann man es auch so machen, dass man mit anderen gemeinsam das übt, zum Beispiel mit den MitbewohnerInnen, mit Familien, Mitgliedern, Freunden. Auch das kann einen ja häufig motivieren, wie beim Fitnessstudio, wo man dann einen Kurs besucht, wo man weiß, der ist dienstagsabends um 7. Das kann man auch mit dieser Technik machen, dass man sich tatsächlich mit anderen zusammentut und sich da zum gemeinsamen Üben verabredet.
Alles klar, das heißt, es ist eigentlich wie bei allen Sachen erstmal, wie du schon gesagt hast, wie beim Autofahren oder Dings, das kann man auch nicht sofort perfekt und das ist vielleicht auch erstmal irgendwie so eine Überwindung, da jetzt im Fall vom Autofahren sich ans Steuer zu setzen und das alles mal auszuprobieren und im Endeffekt, ja, profitiert man aber dann davon, dass es einen so, dass es so eine Routine eben dann wird und man es ganz automatisch machen kann. Was ich auch noch fragen wollte, ist, du hattest ja gerade schon auch bei dem Bungee Jumping angesprochen, dass es ja auch irgendwie Stress gibt, den wir uns bewusst aussuchen. Und ich gehöre zum Beispiel auch zu den Leuten, die ja so gerne prokrastinieren, also dass ich irgendwie ja Aufgaben ganz lange vor mir herschiebe, bis ich dann Stress habe und der Stress hilft mir dann sozusagen, das dann auch wirklich umzusetzen. Gibt es da auch sowas wie positiven, hilfreichen Stress, den man eben wirklich braucht, vielleicht dann auch im Alltag?
Klar, Stress ist sogar in den Grundzügen immer hilfreich. Also es ist ein überlebenswichtiger Mechanismus, der uns hilft, bei gesteigerten Anforderungen besonders leistungsfähig zu sein. Und genauso ist das auch hier und auch da kommt es sehr stark dann wieder auf diese Wahrnehmung und Bewertung an. Also es kann einen natürlich pushen, wenn ich weiß, Mensch, jetzt muss ich die Sache einfach machen. Ich muss mich jetzt gar nicht mehr motivieren, sondern es ist jetzt einfach notwendig, dass ich diese eine Sache vorbereite. Und ins Negative kippen würde das Ganze, wenn ich jetzt davon ausgehe, Mensch, ich habe jetzt gar nicht mehr genug Zeit, das wird die absolute Katastrophe, ich kann mich nicht mehr vorbereiten, dann ist der Druck möglicherweise so hoch, dass ich mich gar nicht mehr auf die Aufgabe konzentrieren kann vor lauter Angst und Druck. Ja, und dann kann es sehr schnell kippen.
Ja, das heißt, man muss für sich dann irgendwie so den Punkt finden, wann man wirklich noch das Gefühl hat, okay, ich kann das jetzt auch schaffen und der Stress, dass ich jetzt halt so ein bisschen Druck habe, hilft mir das zu machen und wann man sozusagen irgendwie in dieses negative Mindset, nenne ich es jetzt mal, dann gelangt, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und das wird eh nichts mehr.
Und da hilft es, im Nachhinein diese Situation nochmal durchzuspielen, um für sich zu identifizieren, was muss ich denn beim nächsten Mal konkret anders machen. Also wenn ich jetzt eine Katastrophe erlebt habe und ich habe wirklich zu spät angefangen zu lernen für die Prüfung, dann kann ich mir dann nachher nochmal überlegen, Mensch, woran lag das denn? Warum habe ich so lange prokrastiniert und was kann ich tun, damit ich in einer vergleichbaren Situation in der Zukunft nicht wieder in diese Schieflage gerate? Welche Stellschrauben muss ich da in meinem Alltag an meiner Organisation drehen, um das beim nächsten Mal zu verhindern, um es besser zu machen?
Ist das dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen ja so Selbstsabotage, dass man irgendwie denkt, ich habe eigentlich, weiß ich nicht, wenn es jetzt um eine Prüfung geht oder so, eigentlich, weiß ich nicht, ist das Studienfach vielleicht gar nicht das Richtige für mich und ich habe da keine Lust drauf und ich würde eigentlich vielleicht lieber was anderes machen, dass man da sich so insgeheim selber so ein bisschen manipuliert?
Absolut, da gibt es auch Studien zu und diese Technik, die kann zum Beispiel dazu beitragen, den eigenen Selbstwert hochzuhalten, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, Mensch, ich kann kein Mathe, ich bin die totale Versagerin und dann aber prokrastiniere bis einen Tag vor der Mathe-Klausur, dann kann ich mir ja im Nachhinein sagen, wenn ich eine 4 oder 5 in der Klausur geschrieben habe, ja, ich habe ja auch nicht rechtzeitig angefangen und somit sagt dann diese Note auch wenig über meine tatsächliche Leistung aus. Also ich entkomme dann dieser Bewertung, dass ich mich wirklich dieser Frage stellen muss, bin ich vielleicht nicht gut in dem Fach oder so, aber letzten Endes hilft mir das natürlich nicht weiter und auch da hilft es im Nachhinein, nochmal zu reflektieren, warum habe ich das denn so lange aufgeschoben? Was waren die Motive? Hatte ich da Angst? Was sind eigentlich meine Befürchtungen, die dahinter stecken?
Ich finde, das ergibt total Sinn mit dem, ja, dass man da sein Selbstwertgefühl mit hochhält, weil auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja, das ist dann schlecht fürs Selbstwertgefühl, wenn man denkt, weil man dann ja halt eine schlechtere Note hat oder wie auch immer. Aber ich kenne das auch von mir selber auch oder auch von ganz vielen anderen, die dann immer gesagt haben, ja, also wenn ich dafür lernen würde, dann wäre ich auch viel besser, aber ich lerne ja nicht so viel und daran liegt es dann eben, dass ich ja schlechter bin in den Sachen und eigentlich könnte ich das aber total super. Also ja, ich glaube, das ist echt was man da auch nochmal reflektieren kann. Und
genau, und hinter dieser Selbstsabotage steckt ja im Endeffekt eine Vermeidung. Also ich vermeide die Situation, die mir sehr unangenehm ist, die mich stresst. Und genauso ist diese Easy Relax Technik konzipiert, dass es darum geht, eine Bewältigungstechnik an der Hand zu haben, die es mir hilft, auch sehr unangenehme, sehr stressige Situationen gut zu durchstehen. Weil häufig ist ja diese Stresssituation zum Beispiel der Moment, wo ich diese ganzen Ordner mit dem Prüfungsstoff dann öffne und das Material ordne und mich wirklich hinsetze zum ersten Mal, um das aufzubereiten, der ist ja sehr unangenehm, sehr erschlagend, wo ich dann vielleicht die Gedanken habe, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich bin zu blöd, ich verstehe nichts, dass man eigentlich nur noch flüchten möchte und diesen Moment vermeiden möchte. Und da hilft diese Technik, ich habe dann ein Tool an der Hand, ich kann mich zum Beispiel entspannen, wenn ich merke, Mensch, jetzt fängt mein Herz wieder an zu rasen, wenn ich den Ordner aufklappe. Und mit diesem Tool kann ich ja sicherstellen, dass ich die Situation gut meistere, ohne dass es zu einer so aversiven, unangenehmen Eskalation dieser Stresssymptome kommt.
Okay, das ist auch ein guter Hinweis. Das heißt, man wendet das eigentlich gar nicht erst sozusagen direkt vor der Prüfung an, sondern halt schon eigentlich viel weiter vorne, damit man ja dann auch immer entspannter auf die Prüfung oder was auch immer es jetzt ist, was einen Stress dann irgendwie zugehen kann.
Genau, also man sollte die Technik immer bei den allerersten Anzeichen einsetzen. Deswegen ist es auch so wichtig, seine Wahrnehmung dafür zu schulen, denn je früher wir ansetzen, desto wirksamer ist das Ganze, desto leichter fällt es uns, uns selbst dann noch herabzuregulieren. Und damit können wir ganz frühzeitig bewirken, dass die Stresssymptome gar nicht erst eskalieren. Denn wenn ich ja völlig außer mir bin, komplett neben mir stehe vor der Prüfung, dann ist es natürlich sehr schwer, mich wieder auf einen normalen Stresspegel herunterzuregulieren. Und sehr viel leichter ist das, wenn ich schon anfange, ganz am Anfang, wenn die Stresssymptome gerade entstehen. Wenn ich natürlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit dem Tool verschiedene Stresssymptome gut durchleben konnte, dann gibt mir das auch mehr Selbstvertrauen, meine Selbstwirksamkeitserwartung steigt und meine Überzeugung, dass ich ähnliche Situationen in Zukunft auch gut meistern werde. Und dann gehe ich wahrscheinlich von vornherein viel entspannter an diese Situation heran.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, du hattest schon ein paar auf jeden Fall genannt, was so die typischen Stresssymptome oder Stressanzeichen sind, auf die man dann noch achten sollte im Alltag?
In der Psychologie unterscheiden wir da immer vier Ebenen. Das ist der Körper, dann unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Typische körperliche Symptome von Stress wären sowas wie Herzrasen, Schwindel, Zittern, Schwitzen, dass mir zum Beispiel ganz heiß wird, dass ich merke, wie das Herz in meiner Brust pocht, dass ich rot werde, dass vielleicht auch meine Hände ganz kalt sind oder ich merke, ich muss jetzt ganz schnell zur Toilette, weil mir richtig übel ist. Das wären typische körperliche Stresssymptome. Dann Gedanken, das wäre sowas wie, oh Gott, das wird alles zu viel, das schaffe ich nie, ich werde scheitern, ich bin ein Versager, die anderen werden mich auslachen. Also diese Gedanken, die uns dann durch den Kopf gehen und die natürlich die Symptome noch weiter verschärfen. Gefühle wäre sowas wie Angst, Niedergeschlagenheit, Nervosität, Panik, was dann in uns hochkommt oder auch Scham und Schuldgefühle. Und Verhaltensweisen, das wäre sowas, wenn ich zum Beispiel prokrastiniere oder wenn ich eine Zigarette rauche oder was trinke, um mich runterzubringen oder auch Medikamente und Drogen nehme oder ganz viel Junkfood esse. Alles Verhaltensweisen, die nicht dazu beitragen, dass der Stress weniger wird. Und diese einzelnen vier Ebenen, die sind miteinander verbunden und verschärfen sich gegenseitig. Wenn ich also körperlich angespannt bin, dann werde ich mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ja so stressige Gedanken haben, dann fühle ich mich schlechter und dann verhalte ich mich auch dysfunktionaler im Alltag, sodass sich diese einzelnen Symptome auf den vier Ebenen aufschaukeln können über die Zeit. Und die Easy Relax Technik, die setzt jetzt an bei den körperlichen Stresssymptomen. Ich reguliere also meinen Körper runter, sodass ich körperlich entspannt bin. Und das wiederum beeinflusst dann auch die anderen Ebenen positiv, weil ja alle Ebenen miteinander verbunden sind. Also durch diese körperliche Entspannung sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich so stressige Gedanken habe, ich fühle mich wahrscheinlich besser und ich verhalte mich funktionaler und hilfreicher im Alltag.
Das heißt, du hattest ja auch gesagt, dass man, wenn man gestresst ist, eigentlich dann oft das schlechter einschätzen kann, dass man eigentlich gerade gestresst ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich am sinnvollsten, erstmal so auf diese körperlichen Signale auch wirklich zu achten und zu gucken, okay, ich habe jetzt gerade, mein Herz schlägt jetzt gerade so schnell, woran liegt das eigentlich? Dann kann man wahrscheinlich auch diese Gedanken, Gefühle und so weiter und Verhaltensweisen dann auch besser identifizieren und da so die Zusammenhänge finden.
Genau, also ich könnte dann in der Situation bemerken, Mensch, mein Herz rast gerade wieder so. Das ist ganz typisch für mich persönlich, wenn ich gestresst bin. Ah ja, ich bin tatsächlich wirklich gestresst und fühle mich auch so. Dann könnte ich die Technik einsetzen, dass ich mich also runterbringe. Das Herzrasen wird dadurch weniger. Und dann hat es wahrscheinlich direkt positive Auswirkungen auch auf diese anderen Ebenen, sodass ich dann quasi aussteige aus diesem Hamsterrad, aus dieser Stressspirale, die sich mit der Zeit immer weiter aufschaukelt.
Du hattest jetzt gerade ja auch noch Medikamente oder Drogen angesprochen, die man natürlich nicht nehmen sollte gegen Stress. Ich glaube, das sollte den meisten wahrscheinlich klar sein, auch wenn man natürlich, oder wenn es viele Leute gibt, die dann eben, wie du sagst, zur Zigarette oder zu Alkohol greifen. Es gibt ja aber auch so pflanzliche Mittel. Ich habe das Gefühl, die haben auch gerade so einen Hype, sowas wie CBD oder Ashwagandha, die ja auch Stress lindern sollen. Ich meine, bei Ashwagandha ist die Studienlage da auch relativ positiv, aber zu CBD gibt es eigentlich gar nicht so viel. Was ist da so deine deine Einschätzung, bringt sowas was oder ist das eigentlich nur vielleicht sowas, wo man so einen Placebo-Effekt hat?
Der Placebo-Effekt, der spielt natürlich eine maßgebliche Rolle dabei. Und letzten Endes ist es auch ein großer Markt. Auch Hersteller wissen natürlich, dass viele Leute gestresst sind und dass solche Medikamente AbnehmerInnen finden werden. Und so ein verhaltensbezogenes Tool, um sich selbst runterzubringen in Stresssituationen, ist grundsätzlich hilfreicher, denn dann bin ich gar nicht abhängig von so äußeren Mitteln, sondern kann mich selbst durch diese Entspannungsskills immer runterbringen und mich selbst viel besser regulieren. Ja, solche Medikamente können natürlich, selbst wenn sie jetzt effektiv wären, die können Nebenwirkungen haben und ich bin dann natürlich in der Stresssituation immer auf dieses Medikament angewiesen. Und es könnte auch sein, dass ich zumindest psychisch abhängig werde, dass ich also irgendwann felsenfest davon überzeugt werde, ich brauche diese Pille, um entspannt zu sein und all das sind Auswirkungen, die natürlich nicht gut sind.
Okay, also dann lieber wirklich dran arbeiten, dass man mit Stress eben besser umgehen kann. Ich glaube, das war es auch jetzt soweit schon von meinen Fragen an dich. Die Blitzentspannungsmethode, die kann man in deinem Buch auch, also hast du eine genaue Anleitung für in dem Easy Relax Buch.
Genau, da werden diese einzelnen Schritte sehr ausführlich erläutert. Dann gibt es auch wortwörtliche Instruktionen, die man sich zum Beispiel einsprechen kann auf dem Smartphone und dann abspielen kann, um die Technik zu üben. Dann sind hinten noch ganz viele Begleitmaterialien und Infos drin, zum Beispiel die ganzen Tagebücher, um dann den Stress und auch die Entspannung im Alltag besser zu tracken. Und ergänzt wird das Ganze durch viele weitere innovative Stressmanagement-Strategien, zum Beispiel bezogen auf diese Organisation im Alltag und auf die Gedanken, Einstellungen und Motive. Wie kann ich auf diesen anderen Ebenen auch Stress reduzieren?
Okay, super. Wir verlinken das Buch auf jeden Fall in der Infobox zum Podcast und auch natürlich dich. Und falls ihr noch irgendwie Fragen an uns habt, dann könnt ihr die gerne an podcast@desired schicken. Ansonsten würde ich mich sehr über eine positive Bewertung für diesen Podcast freuen. Und liebe Eva, ich danke dir sehr, dass du da warst. Es war sehr spannend und ich hoffe, dass alle vielleicht ein bisschen entspannter nach dieser Folge in den Alltag gehen können und sich dann noch weiter mit der Technik beschäftigen und dass das vielleicht ein paar Leuten geholfen hat. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, das hoffe ich auch. Und genau, viel Erfolg beim Entspannen.